Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 7. Januar. Heute mit den folgenden Themen. Die Rede ist von Überwachung und Abhängigkeit. Ein Postulat warnt vor den Konsequenzen, falls sich die Schweiz für 5G-Infrastruktur vom chinesischen Konzern Huawei entscheide.
Ich glaube, im Bereich dieser digitalen Infrastruktur sollte die Schweiz versuchen, möglichst wenig abhängig von geopolitischen Interessen zu sein und deshalb auch auf eine europäische Lösung setzen.
Und Sieg der ägyptischen Revolution. Hosni Mubarak ist weg. 10 Jahre nach dem Sturz des ägyptischen Diktators ist die Euphorie längst verflogen.
Die Lage ist auf jeden Fall viel schlimmer. Wir haben ungefähr 60.000 politische Gefangene. Die Repression ist so stark, wie ich sie nie unter Mubarak erlebt habe. Das Sisi-Regime hat wirklich in vielerlei Hinsicht, in Anführungsstrichen, ganz neue Maßstäbe gesetzt, was man eigentlich gar nicht kannte.
Im Zeitsprung blicken wir zurück auf den arabischen Frühling in Ägypten und was danach folgte. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Gisela Feutz.
In Washington stürmten letzte Nacht Anhänger von noch Präsident Donald Trump das Kapitol. Die Trump-Anhänger drangen in das Gebäude ein, während der Kongress dabei war, die Wahl von Joe Biden formell zu bestätigen. Den Chaoten gelang es, die Senatskammer zu stürmen und in Büros von Senatsmitgliedern einzudringen. Wie internationale Medien berichten, kamen dabei mindestens 4 Menschen zu Tode, 52 wurden verletzt. Kurz vor dem Sturm auf das Kapitol war es vor dem Kongressgebäude zu massiven Ausschreitungen zwischen DemonstrantInnen und der Polizei gekommen. Noch Präsident Donald Trump erklärte in einem Fernsehauftritt erneut, dass er um die Wahl betrogen worden sei. Zwischenzeitlich konnte der Senat seine Arbeit wieder aufnehmen und hat die Wahl von Präsident Joe Biden offiziell bestätigt. In die Schweiz. Gestern kommunizierte Gesundheitsminister Alain Berset das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Ausnahmemöglichkeiten für Kantone, in denen die Ansteckungsraten weniger hoch sind, wurden gestrichen. Ansonsten rät der Bundesrat den Kantonen, die bestehenden Regeln zu verlängern. Restaurants, Kulturbetriebe, Sport- und Freizeiteinrichtungen sollen also bis Ende Februar geschlossen bleiben. Falls sich bis in einer Woche eine Verschlechterung der Lage einstellen sollte, zieht der Bundesrat Ladenschließungen und Homeoffice-Pflicht in Betracht. Wie Kleinreport berichtet, hat der Dachverband der Schweizerischen Frauenorganisation Allianz F eine Plattform gegen Hasskommentare im Internet lanciert. Ab sofort können sich Freiwillige auf der Plattform stophatespeech.ch anmelden. Ein Algorithmus spürt für stophatespeech.ch verdächtige Inhalte im Netz auf. Die Freiwilligen werden darauf hingewiesen und ermutigt, in die Diskussion einzugreifen und so gegen Hass zu reagieren. Die Berner Kantonspolizei ist von einer Cyberattacke betroffen. Derzeit sind in der Schweiz gefälschte E-Mails im Umlauf, die den Absender von offiziellen Stellen tragen, so etwa auch von der Kantonspolizei Bern. Wer die passwortgeschützte ZIP-Datei öffnet, die im Mail enthalten ist, infiziert seinen PC mit dem Trojaner Emotet. Die sogenannte Emotet-Attacke führt bei der Polizei derzeit zu betrieblichen Einschränkungen. Die Einsatzfähigkeit sei aber jederzeit gegeben, wie die Kapo mitteilt. Ab dem kommenden Freitag können sich interessierte BernerInnen für eine Corona-Impfung registrieren. Allerdings werden derzeit nur über 75-Jährige geimpft. Jüngeren Menschen steht vorerst noch kein Termin zur Verfügung. In einem nächsten Schritt werden dann Termine für über 65-Jährige und Risikogruppen freigeschaltet. Unter 65-Jährige, die zu keiner Risikogruppe gehören, können sich voraussichtlich erst ab April impfen lassen. Damit noch zum Wetter. Kalt und grau, so das Programm, das uns die kommenden Tage erwartet. Höchstens am Freitagvormittag wird die Sonne kurze Zeit durch die Wolkendecke brechen. Ansonsten hängt zäher Nebel über Bern bei Maximaltemperaturen von 0 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wird in der Schweiz über 5G diskutiert, so meistens im Kontext von mutmaßlichen Gesundheitsschäden. Gegnerinnen und Gegner der neuen Technologie befürchten, dass die erhöhte Strahlung Mensch und Umwelt schaden werde. Zahlreiche parlamentarische Vorstöße fordern deshalb einen Marschhalt in der Entwicklung hin zum neuen Mobilfunkstandard. Welche geopolitische Bedeutung die neue Technologie haben wird, ist jedoch kaum Gegenstand des öffentlichen Diskurses in der Schweiz. Dabei haben schon viele Länder bekannt gegeben, den chinesischen Konzern Huawei vom Markt auszuschließen, da sie eine Einmischung des chinesischen Staates befürchten. Der Bündner Nationalrat Jon Pult hat in diesem Zusammenhang ein Postulat eingereicht. Er sagt, die Schweiz würde sich technologisch abhängig machen von der Volksrepublik China, falls sie sich beim Bau des 5G-Netzes auf Huawei verlasse. Kathrin Hiss hat nachgefragt, warum.
Da gibt es drei problematische Bereiche. Der eine Bereich ist der Bereich der Spionage und des Datenschutzes. Wir wissen, dass man über die Hardware, also über die Infrastrukturlösungen, es potenziell auch einfachere Wege gibt, zu kontrollieren und zu überwachen, was wir für Daten über unsere Netzwerke laufen lassen. Dann gibt es den ganzen Bereich der Funktionalität des Systems. Also in Fachkreisen wird das, so habe ich es gelernt, Killswitch genannt. Also es gibt potenziell die Möglichkeit, dass man irgendwo auf der Welt, in diesem Fall beispielsweise in Peking, auf einen Knopf drückt und dann ein ganzes Netzwerk in einem fernen Land, wie beispielsweise der Schweiz, abgeschaltet wird. Und wenn wir uns überlegen, dass daran schon in wenigen Jahren vitale Funktionen unserer Gesellschaft hängen könnten, wie beispielsweise Verkehrssysteme oder auch Stromversorgungssysteme oder Telemedizin an einem solchen Netzwerk, dann ist das wirklich bedrohlich. Und ich glaube, wir sollten uns nicht abhängig machen von einer fremden Großmacht, die geopolitische Interessen verfolgt, die auch in einem Wettbewerb steht zur anderen Großmacht, zu den Vereinigten Staaten. Ich glaube, im Bereich dieser digitalen Infrastruktur sollte die Schweiz versuchen, möglichst wenig abhängig von geopolitischen Interessen zu sein und deshalb auch auf eine europäische Lösung setzen. Und die gute Nachricht ist, es gibt ja mit Ericsson einen schwedischen und mit Nokia einen finnischen Anbieter von 5G-Technologie. Ich glaube, die Schweiz tut wirklich aus Sicherheitsinteressen gut daran, auf europäische Lösungen zu setzen und nicht auf Lösungen, die einerseits aus China oder auch vielleicht bei anderen Technologien aus den USA stammen.
Aber warum sollten wir dann anderen Konzernen trauen, die das 5G-Netz aufbauen könnten, als zum Beispiel Nokia oder Ericsson? Nur weil den Hauptsitzländer marktwirtschaftlich organisiert sind, heißt es ja noch nicht, dass sie ihre Macht nicht doch auch irgendwie ausnützen könnten, oder?
Ja, ich glaube, volles Vertrauen kann man wahrscheinlich nie haben und Risiken gibt es immer. Und ich bin weit davon entfernt, einfach das Gefühl zu haben, dass es keine Risiken gibt, auch bei schwedischen oder finnischen Anbietern. Aber doch, Schweden und Finnland sind demokratische Rechtsstaaten, sind befreundete Staaten der Schweiz mit einem sehr ähnlichen Rechtssystem, wo es auch Transparenz gibt, wo es auch die Möglichkeit gibt, Rechenschaftspflichten von diesen Unternehmungen einzusehen. Das ist natürlich im Fall von China ganz anders. China ist bis heute kein Rechtsstaat, wie wir uns Rechtsstaat vorstellen. Es ist schon gar nicht eine Demokratie. Es ist auch nicht klar, wie genau die Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen der chinesischen kommunistischen Partei und der chinesischen Staatsführung und dem Unternehmen Huawei sind. Also all das macht es natürlich für uns risikoreich. Abgesehen davon, dass China natürlich auch gerade in den letzten Jahren eine ziemlich aggressive Expansionsstrategie verfolgt, auch in einem schwelenden Konflikt mit den Vereinigten Staaten steht. Und deshalb ist eine Abhängigkeit der Schweiz von einem solchen Konzern, der von einem solchen Staat auch wiederum abhängig ist, deutlich risikoreicher, glaube ich, als wenn wir das mit schwedischen oder finnischen Konzernen sind.
Vorreiter, ich sage mal, im Kampf gegen Huawei ist ja die USA. So hat sie bereits Sanktionen verhängt, welche auf den chinesischen Technologiekonzern abzielen. Nun hat aber der Bundesrat im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass die USA noch keine ihrer Spionagevorwürfe gegen Huawei beweisen konnte. Der Bundesrat sagt also, dass vor allem Gerüchte gegen Huawei im Umlauf seien. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Huawei bis jetzt im großen Stil oder mehr Spionage betrieben hat, als das von Seiten der USA passiert. Das ist für mich auch nicht der entscheidende Punkt. Man darf auch nicht einfach den USA glauben oder das Gleiche tun, was die USA macht, oder einfach unter Druck der USA handeln. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch gegenüber den USA eine gesunde Portion Skepsis und Zurückhaltung haben. Und nur weil jetzt die Administration Trump auch mit großen Worten und Bedrohungen gesagt hat, Huawei darf nicht mehr sein, sollten, das ist nicht der Grund, warum wir auch skeptisch sein sollten. Wir sollten deshalb skeptisch sein, weil wir als neutrales und unabhängiges Land in Europa ein Interesse daran haben, dass unsere zentralen, auch systemrelevanten Infrastrukturen möglichst unabhängig sind von allen geopolitischen Konflikten, also ja auch von den USA. Nun, bei der 5G-Technologie geht es wirklich um die alternative chinesische Technologie von Huawei, kontrolliert vom chinesischen Staat, oder europäische Technologie, Ericsson oder Nokia, das heißt Schweden oder Finnland. Und ich glaube, es ist da wirklich im Interesse der Schweiz und ganz Europas, dass in diesem Bereich, wo Europa jetzt für einmal auch technologisch vorne dabei ist, Europa auch diese Stärke ausspielen kann und wir auch im Sinne einer europäischen Strategie und einer europäischen Solidarität hier versuchen, wirklich auf europäische Lösungen, die mit weniger Risiken behaftet sind, statt mit einer chinesischen Lösung, wo wir einerseits die Risiken aufgrund der Entwicklung der Volksrepublik China haben, aber auch die Risiken, weil sich China eben in einem Kalten Krieg befinden könnte mit den USA.
Und was halten Sie von einer Lösung, die auf verschiedene Anbieter setzt, also dass man sozusagen die Macht, die mit dem Bau der 5G-Infrastruktur einhergeht, verteilt auf verschiedene Konzerne verteilt? Wäre das technisch überhaupt realisierbar?
Also für technische Fragen bin ich nicht der richtige Adressat, weil ich einfach zu wenig davon verstehe. Aber wenn ich es richtig verstehe, haben wir heute diese Situation. Also die drei Telekom-Anbieter der Schweiz setzen auf unterschiedliche Lösungen. Und ich glaube, in der kurzen Frist, also für heute, ist das zum Glück so. Ich bin froh, dass wir in der Schweiz jetzt nicht nur von Huawei abhängig sind, sondern dass man verschiedene Lösungen hat. Und deshalb glaube ich, das verringert auch unsere Unabhängigkeit und verringert im Moment auch unsere Risiken. Ich glaube, mittel- und langfristig müssen wir uns aber die Sache noch besser überlegen als bis anhin. Bis jetzt, wie gesagt, gibt es gar keinen politischen Durchgriff auf die Entscheidung, welche Technologie wir einsetzen, sondern das regelt der Markt. Die drei Anbieter entscheiden frei, mit wem sie zusammenarbeiten. Und ich glaube, die kritische Infrastruktur, die systemrelevante Infrastruktur, wie beispielsweise eben ein 5G-Netz, ist von so hoher auch sicherheitspolitischer Bedeutung für unser Land, dass wir wahrscheinlich auch neue Rechtsgrundlagen brauchen, um auch vom Staat her garantieren zu können, dass die Risiken, seien es jetzt technologische Risiken direkt oder geopolitische Risiken indirekt, minimiert werden können. Und mein Postulat ist eigentlich sozusagen der Versuch eines Startes, eines Prozesses, wo man am Schluss auch ein Konzept hat und eine politische Strategie, wenn man die erwähnten Risiken minimieren kann. Auch langfristig.
Soweit Jon Pult. Der SP-Nationalrat ist Vizepräsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Der Bundesrat hat das Postulat bereits überwiesen und wird nun einen Bericht zur Thematik verfassen müssen.
Rabe Info.
Bevor wir im Zeitsprung 10 Jahre zurückblicken, als der arabische Frühling mit voller Wucht Ägypten erreichte und den Diktator Mubarak hinwegfegte, hören wir zuerst den ägyptischen Rapper Deep mit seinem Song «Um Ya Masri», zu Deutsch «Steht auf, Ägypterinnen und Ägypter», über die Revolution vom 25. Januar 2011.
Yeah. التورته رجعت للشعب، البورصه وقعت من اللعب، الشعار القديم رجع، الشرطه في خدمه الشعب. الحال كان صعب، النهارده افضل، احنا نقدر نزرع صحارتنا اخضر. اتخلصنا من حكم هتلر فرعون ملعون، بحكم تويتر وفيسبوك المصري ساير مدعوم. بلغه الحق كانوا بيقولوا لنا لا، مش فارقه معاهم ان شاء الله حتى الارض تنشق. ثورتنا ثوره شعبيه سلميه وطنيه، طالبنا بالحريه كرامه عداله اجتماعيه. الشعب كان ممسوك بقبضة فولاذية، شغل مقاولة ومصالح شخصية، كانوا بيتعاملوا معانا بكل همجية. يطلعوا القنوات الفضائية بتصاريح استفزازية، انتصرنا في 11 فبراير فرحة مليونية، ثغرات يا مصر يا بهية حققنا الحرية.
ثورة بعد ما خلصت هلأ بعد ما بلش، لدورنا شكلة وصلت وانت بعدك بتفرش، ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرش، ولك قوم وقف صديق نظامك عم يخزوي. ثورة بعد ما خلصت هلأ بعد ما بلش، لدورنا شكلة وصلت وانت بعدك بتفرش، ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرش، ولك قوم وقف صديق نظامك عم يخزوي.
قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة، دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك، ما تخافش على عجلة الانتاج، لازم ثورة على الزاد بكرة احسن من اللي فات.
ديكتاتوري هالانسان كان ببلد ديمقراطي، عايش فوق الغام كان مرتاح وراسه فاضي، الممنوع له مسموح كان لان صاحبه قاضي، مطنش على المخدرات ليضل شعبه طافي، ليضل شعبه مصلي منتهي عم بيضحك، كونه غير واعي فمن السهل فيه تتحكم. ضو اخضر للشرطة عليه ما فيك تتشكى، بحال فيك شكك بشكلك بشنجلك. 30 سنة أكتر من أي رئيس بقي، بتكسر سكور الاستيز نبيه بري، بمصر بيقولوا معلي أنا التعتير ابني، عم شوف شو بقي قتل من بارح لأعطيه لقمة، لمين بشكي حالتي مثل هالليين مرتي، لك قوم ننزل على ساحة تحرير دغري. ب 11 شهر 2 سجلنا رحيل حسني، القضى كل هالسنين يشتغل عميل ضد. ثورة بعد ما خلصت هلأ بعد ما بلش، لدورنا شكلة وصلت وانت بعدك بتفرش، ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرش، ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي. ثورة بعد ما خلصت هلأ بعد ما بلش، لدورنا شكلة وصلت وانت بعدك بتفرش، ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرش، ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي.
قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة، دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك، ما تخافش على عجلة الانتاج، لازم ثورة على الزاد بكرة احسن من اللي فات.
انا مدني بلوح بقلمي كأنه علمي، من عرقي بروي عملي كأنه عطشي، البركة ببلدي العربي ان فيني كون عفوي، فيني قوم ثورس بس كان مسموم بدني، لحريتي بالتعبير ما في حدود حدني، بتشوفني بساحة التحرير وسط بيروت، مش كرمال السما ترجع زرقة لاسقاط النظام ضد الحرية سلب.
فترة انتقالية فقرة اعلانية، شاي وكلو بطرة وشو صفرة سهرانة على النشرة الإخبارية.
رابر إنفو Zeitsprung.
In Windeseile war die Nachricht auf allen Fernsehkanälen weltweit. Hosni Mubarak ist zurückgetreten. Der verhasste Diktator ist weg. Der arabische Frühling war auch in Ägypten erfolgreich. Die Demokratiebewegung hat den Sieg davongetragen. Doch wie kam es zur Revolution vom 25. Januar 2011 in Ägypten und was ist davon geblieben, heute, 10 Jahre später? Im Zeitsprung blickt Wilma Rall zurück.
Ende Januar 2011 waren Tausende, Hunderttausende, Millionen Frauen, Männer und Kinder auf den Straßen von Ägyptens Städten. Sie demonstrierten, rebellierten und warteten nur auf eins: den Rücktritt des langjährigen Diktators Hosni Mubarak.
ديكتاتوري هالإنسان كان ببلد ديمقراطي، عايش فوق الغام كان مرتاح وراسه فاضي، الممنوع له مسموح.
In den Massenprotesten vom Januar 2011 kumulierten sich verschiedenste Proteste der letzten Jahre. Die sozioökonomischen Proteste der ägyptischen Arbeiterbewegung, die politischen Proteste gegen den Plan von Mubarak, seinen Sohn als Nachfolger zu positionieren, und die Proteste der breiten Bevölkerung gegen die steigenden Nahrungsmittelpreise, vor allem des Brotpreises.
Vor allem im Jahr auch 2008, Weltfinanzkrise, Spekulation auf Lebensmittelverknappung, führen in Ägypten dazu, dass das Brot knapp wird, und zwar das subventionierte Brot für Arme, sodass sich Schlangen vor Bäckereien bildeten, es zu Handgreiflichkeiten kam. Und gerade Brotunruhen im kollektiven Gedächtnis generell in Nordafrika tief verankert sind, auch mit Regimeinstabilität.
Irene Weipert-Fenner ist Projektleiterin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Ägypten.
في البداية كنت واخد المزيكا انها هواية لحد ما اكتشفت الموهبة جوايا كلامي مراية لأحداث عشتها بدأت على قدي من وقتها وانا بعلم
Den arabischen Frühling in Ägypten befeuert hat auch die wachsende Jugendbewegung. Angestachelt durch den Tod des bekannten Bloggers Khaled Said, den das Mubarak-Regime zu Tode folterte. Der unmittelbare Auslöser aber der ägyptischen Massenproteste im Januar 2011 war die erfolgreiche Revolution in Tunesien. Kurz zuvor wurde dort der langjährige Machthaber Ben Ali gestürzt.
Und dass dann dort ein Diktator gestürzt werden konnte, das beobachteten die Ägypter natürlich auch. Die Ägypterinnen sehr interessiert, das ist ja sehr nah. Und die Frage, ob man das eben selber könnte, die spielte damit rein. Aber letztendlich waren es diese nationalen Entwicklungen verschiedener Art, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art, die zusammenkamen und nicht nur irgendwie rational gute Gründe hatten, warum man sich jetzt gegen den Diktator wehrt, aber auch emotional das Gefühl, dieses jetzt reicht's, ein Gefühl, auf Arabisch heißt das Kifaya, genug, das bereits in 2000er Jahren von einer Pro-Demokratie-Bewegung aufgegriffen wurde, aber jetzt sozusagen in großem Maßstab auf die Straße kam.
Kifaya, genug, der Diktator muss weg. Und tatsächlich, nach gerade mal 2 Wochen, war die Demokratiebewegung bereits am Ziel. Am 11. Februar 2011, mitten im Freitagsgebet, verkündete der ägyptische Vizepräsident Omar Suleiman im Staatsfernsehen den Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak.
Bismillahirrahmanirrahim.
In the name of Allah, the most gracious, most merciful. My fellow citizens, at these hard circumstances, our country is experiencing. President Mohammed Hosni Mubarak has decided to waive the office of the President of the Republic and instructed the Supreme Council of the Armed Forces to run the affairs of the country. May God guide our steps.
Aufnahmen von Al Jazeera zeigen tausende Menschen auf den Straßen, teils eben noch ins Gebet versunken, springen sie auf, jubeln, schreien, weinen und umarmen sich. Der Diktator ist weg.
يلا رحت بلاد طيبة الناس اللي طيبة دي حقيقة وأسوان دي حبيبة بموت بتكلم ما بتكلمش على البيرة بتكلم على المدينة بمعابدها الجميلة بص على الخريطة
Der Stolz und das unbeschreibliche Glück über den revolutionären Sieg sollte leider nur kurz andauern. Nach dem Rücktritt Mubaraks übernahm ein Militärrat die Führung. Es folgten Notstandsgesetze und bald gab es wieder Demonstrationen. Ende Jahr gab es Parlamentswahlen. Im Sommer 2012 wurde Mohamed Mursi von den Muslimbrüdern zum neuen Präsidenten gewählt. Der blieb nicht lange. Bereits ein Jahr später putschte das Militär bereits wieder und blieb an der Macht, bis im März 2014 Militärchef al-Sisi zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Der Weg zur Militärdiktatur in Ägypten, wie sie sich heute präsentiert, war nicht linear, sagt Irene Weipert-Fenner. Vielmehr war es ein Ringen um Macht zwischen 3 zentralen Playern.
Also wir haben einmal das Militär mit Interessen vor allem wirtschaftlicher Natur, die sich dann aber auch politisch weiter auswirken. Man darf nicht vergessen, die Armee ist tief in der ägyptischen Wirtschaft drin. Die Armee produziert alles, Windeln, Kekse, ist im Immobilienbaubereich. Die zweite Seite waren eben die Muslimbrüder, die Islamisten, Und die dritte Seite, säkulare Akteure, die auch sehr unterschiedlich sind, von liberal bis links, ist alles mit dabei.
In diesem Dreieck hat das mächtige Militär geschickt paktiert und seine KonkurrentInnen gegeneinander ausgespielt und so schließlich sowohl die Muslimbruderschaft als auch die säkular-liberalen Kräfte ausgeschaltet. Heute, 10 Jahre nach der Revolution, sitzt das Regime von Präsident al-Sisi fest im Sattel. Und mittlerweile sei die Situation in Ägypten bei weitem schlimmer als damals, vor der Revolution, unter dem gestürzten Diktator Mubarak, sagt Irene Weipert-Fenner.
Die Lage ist auf jeden Fall viel schlimmer. Wir haben ungefähr 60.000 politische Gefangene. Die Repression ist so stark, wie ich sie nie unter Mubarak erlebt habe. Das Sisi-Regime hat wirklich in vielerlei Hinsicht, in Anführungsstrichen, ganz neue Maßstäbe gesetzt, was man eigentlich gar nicht kannte. Also Zensur, Beschneidung von Freiheitsrechten, das, was man sich noch traut zu sagen, mit wem man überhaupt spricht, mit wem man sich überhaupt zeigt in der Öffentlichkeit, das ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft, sodass eigentlich wirklich so wenig Freiheitsräume bestehen, dass es wirklich absolut verheerend ist.
Auch wirtschaftlich gehe es dem Land schlecht. Es sei stark von ausländischen Finanzkrediten abhängig. Die Auslandverschuldung steige, ebenso wie die Waffenimporte, so Irene Weipert-Fenner. Was ist geblieben von der Demokratiebewegung von vor 10 Jahren? Ist überhaupt etwas geblieben?
Was auf jeden Fall übrig geblieben ist, ist das Wissen darum, was möglich sein kann. Es ist auch, und das ist, glaube ich, nochmal extrem wichtig, die Armee hat ihr wahres Gesicht gezeigt.
Während der Revolution 2011 hatte die Armee noch das Image, Hüter der Nation zu sein. Sie hatte ein großes Vorschussvertrauen, das sie inzwischen gründlich verspielt hat. Sollte es erneut zu Massenmobilisierungen kommen, werde man der Armee sicher nicht mehr vertrauen, ist Irene Weipert-Fenner überzeugt.
Die Frage ist, wann wird wieder ein Auslöser sein? Wann werden sich wieder Netzwerke bilden können oder wieder zusammenfinden können? Aktuell ist also der Handlungsspielraum ist tatsächlich sehr gering. Allerdings sollte man sich auch davon nicht täuschen lassen. Proteste, Massenproteste, Demokratisierung passiert nicht immer nur dann, wenn es besonders günstig erscheint, sondern es kann auch sein, wenn die Bedrohung oder sozusagen, wenn die Missstände so groß sind, dass man es nicht mehr aushält. Oder wenn ein Auslöser kann etwas sein, was einfach die emotionale Reaktion so heftig werden lässt, dass das rationale Kalkül, ob jetzt Protest sicher ist oder gewinnversprechend ist, dass das beiseite geschoben wird und einfach in Anführungsstrichen mobilisiert wird.
Das Sisi-Regime als längerfristige Macht in Ägypten zu betrachten, hält Irene Weipert-Fenner für fatal. Die Demokratiebewegung sei zwar nicht mehr so sichtbar, sie sei aber nach wie vor lebendig. Und sie habe gelernt und werde beim nächsten Mal alte Fehler nicht mehr begehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Donnerstag, dem 7. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die Sozialhilfe in der Schweiz in Zeiten von Corona. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Gisela Feutz, Kathrin Hiss und Wilmar Al. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Rabe Info den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.